Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Let's Talk About. Ich bin Laura und am anderen Ende der Leitung ist Franzi.
Hi! Wir studieren beide Tiermedizin und möchten euch hier verschiedene Fakten, Krankheitsbilder, Studien und allgemeinen Themen aus der Veterinärmedizin näher bringen. Der Podcast erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ersetzt in keinem Fall den Gang zum Tierarzt oder zur Tierärztin.
In den vergangenen Podcast-Folgen ist dann doch häufiger mal das Wort NSAID gefallen, als wir über die Therapien gesprochen haben. NSAID sind nicht steroidale Antiphlogistika, das hört sich jetzt erstmal schlimm an, aber die sind weder aus der Human- noch aus der Veterinärmedizin wegzudenken. Und wenn ihr die Folge heute gehört habt, dann könnt ihr hoffentlich sagen, was NSAIDs sind, wo sie wirken, wisst vielleicht den einen oder anderen Wirkstoff, könnt was über die Nebenwirkungen sagen und ihr wisst, warum ihr eurem Hund oder eurer Katze zum Beispiel kein Ibuprofen geben solltet. Ja, NSAIDs, auf Englisch Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs, also so daher kommt dieser Name. Und was machen die allgemein gefasst mal? Die sind entzündungshemmend, also antiphlogistisch, schmerzlindernd, analgetisch und fiebersenkend, antipyretisch. Und wie machen die das Ganze? Die hemmen die sogenannte Cyclooxygenase 1 und 2, auch kurz abgekürzt COX. Und dadurch haben wir eine verminderte Prostaglandinsynthese. Und das klingt jetzt mit Sicherheit erstmal ein bisschen spanisch und deswegen geht da die Franzi jetzt mal näher drauf ein.
Genau, wir beschäftigen uns jetzt ein bisschen mit der Physiologie bzw. mit der Pathophysiologie. Die COX-1 und die COX-2, das sind Enzyme, sogenannte Cyclooxygenasen, die bei der Bildung von Eicosanoiden eine wichtige Rolle spielen. Eicosanoide sind Entzündungsmediatoren im Körper und werden aus Arachidonsäure gebildet. Zu den Eicosanoiden gehören zum Beispiel auch die eben genannten Prostaglandine. Das ist ein wichtiges Wort und das behalten wir uns jetzt auch erstmal im Hinterkopf, beziehungsweise das kommt noch ganz oft vor gleich. Die COX-1 und die COX-2 sind nun dafür zuständig, dass aus der Arachidonsäure zum Beispiel Prostaglandine hergestellt werden. Diese Prostaglandine besitzen eine wichtige Aufgabe bei Entzündungen und bei der Schmerzwahrnehmung. Natürlich gibt es ganz viele unterschiedliche Prostaglandine bzw. Eicosanoide mit diversen Abkürzungen, aber das ersparen wir euch hier an dieser Stelle.
Ja, bitte.
Ja. Prostaglandine erregen Nozizeptoren. Nozizeptoren sind Rezeptoren für den Schmerz. Also wird Schmerz wahrgenommen, wenn Prostaglandine an diese Rezeptoren binden. Durch die Wirkung von NSAIDs werden die COX gehemmt und damit auch die Prostaglandinsynthese vermindert. Das heißt, NSAID bindet an die COX, es werden weniger Prostaglandine synthetisiert und dadurch werden Entzündungsprozesse unterdrückt und auch die Schmerzentstehung wird ebenfalls unterdrückt. Acetylsalicylsäure, ist auch ein NSAID, bindet irreversibel an die COX. Das heißt, das Enzym ist quasi für immer gehemmt. Also diese Bindung ist irreversibel, kann also nicht aufgehoben werden und das Enzym muss erst neu gebildet werden. Es kann also nicht mehr arbeiten. Allerdings haben Prostaglandine auch noch eine andere Funktion im Körper, nämlich zum Beispiel den Schutz der Magenschleimhaut vor der Magensäure. Da kommen wir gleich noch bei den Nebenwirkungen ein bisschen noch dazu, das ein bisschen näher auszuführen. Das ist an der Stelle erstmal nur so das Grundwissen. Dafür ist aber auch noch wichtig zu wissen, generell bei der COX, dass es Unterschiede zwischen den COX gibt. Wir haben ja eben gesagt, es gibt einmal COX-1 und COX-2. Und bei der COX-1 ist es so, dass die in hohen Konzentrationen zum Beispiel in der Magenschleimhaut und in der Niere gebildet wird. Da hat sie vor allem die Aufgabe, dass physiologische Funktionen aufrecht erhalten werden. Zum Beispiel die Magenschleimhautbarriere oder die Regulation der Nierendurchblutung. Das ist ganz wichtig. Die COX-2 ist ein sogenanntes induzierbares Enzym. Das heißt, das Enzym wird erst auf, in Anführungszeichen, Signal gebildet. Also mit fortschreitender Entzündung werden auch mehr COX-2 gebildet. Das heißt, wir finden COX-2 vor allen Dingen in entzündetem Gewebe für die gesteigerte Bildung von Entzündungsmediatoren, also den Prostaglandinen zum Beispiel. Wirkstoffe, also NSAIDs, können eine unterschiedliche Präferenz bzw. sogar eine Selektivität für die einzelnen COX aufweisen. Um unerwünschte Nebenwirkungen zu vermeiden, weil wir wünschen uns ja COX-2, wäre es eigentlich super, wenn wir nur die COX-2 hemmen könnten mit den NSAIDs. Da gibt es aber noch ein bisschen Also da gibt es kein wunderbares Präparat, was wirklich nur die COX-2 hemmt. Allerdings sind nicht nur die NSAIDs selektiv, sondern auch tierartspezifisch kann es halt auch eben Unterschiede geben. Zum Beispiel, jetzt kommen ein paar Wirkstoffnamen. Caprofen und Meloxicam haben beim Hund eine höhere Affinität zu COX-2, was bei der Katze aber gar nicht der Fall ist.
Ja, dann komme ich jetzt mal zur Pharmakokinetik. Also was macht der Körper quasi, wenn der das Medikament bekommt? Also was macht das Tier? Wie wird das resorbiert und verstoffwechselt? Und wie ist der Verlauf von der Konzentration von dem Medikament im Organismus? Das ist jetzt so die allgemeine Definition von der Pharmakokinetik. Wir haben eine sehr, sehr schnelle und fast vollständige Resorption nach der Eingabe per Os, also wenn die das quasi fressen. Und die meisten NSAIDs sind stark dann an Plasmaproteine gebunden, also über 90% sind an Plasmaproteine gebunden. Und da kann man sich auch gleich wieder eine Nebenwirkung, auf die wir nachher noch ein bisschen eingehen, herleiten, weil andere Stoffe können natürlich an die gleiche Stelle binden, zum Beispiel eben andere NSAIDs oder Glukokortikoide, also sowas wie Cortison. Und deswegen muss man da sehr aufpassen, dass man das nicht kombiniert, beziehungsweise nur unter Aufsicht. Ja, NSAIDs generell reichern sich im Entzündungsgebiet an. Also da haben wir einen sauren pH und ja, da ist das alles schön. Noch biochemische Erklärungen gibt es dahinter, die ersparen wir euch. Ja. Genau, also das ist schon mal wichtig, dass bei NSAIDs eben, wenn wir eine Entzündung haben, dann gehen die auch genau dorthin. Das ist ja eigentlich was Schönes für uns jetzt als Tierärzte, die ein Medikament verabreichen, dass das Medikament auch da wirkt, wo es soll. Wie wird das verstoffwechselt? Wir haben einen starken Metabolismus in der Leber. Da werden einige Stoffe quasi nochmal verändert. Also es nennt sich glucuronidiert beispielsweise, was die Katze nur sehr eingeschränkt kann. Deswegen gibt man auch, also sind die empfindlicher, was manche Medikamente betrifft, weil man eben sagt oder weil man weiß, dass die Katze eine Glucuronidierungsschwäche hat. Dadurch haben wir dann eben eine verzögerte Ausscheidung von dem Medikament. Und es kann dann auch zu anderen Nebenwirkungen kommen, dass es sich so akkumuliert und zusammen und naja. Es ist sehr umfangreich, das Thema. Wir haben versucht, das so ein bisschen runterzubrechen. Bei den Tieren generell auch noch zu beachten ist, dass wir eine verzögerte Ausscheidung von einem Medikament haben, weil wir diesen enterohepatischen Kreislauf haben. Also es wird immer wieder aus dem Darm zurückresorbiert, wieder durch die Leber und wieder zurück. Und dadurch kommt es zu einer verzögerten Ausscheidung von den Medikamenten. Dann werden die auch noch über die Niere ausgeschieden. Also wir haben eine renale Ausscheidung von freien Substanzen oder eben auch Konjugaten, also dass die auch wieder quasi vom Körper erstmal umgemodelt werden. Und das Ganze hängt dann auch wieder von der Nieren- und Leberfunktion ab. Und jetzt ist es so, dass Neugeborene oder eben während des ersten Lebensmonats so ist, dass die das noch nicht so besonders gut können, also diese Konjugation, dieses Umwandeln von Stoffen. Daher sollte man generell zurückhaltend sein bei Jungtieren, also gerade sehr junge Tiere unter einem Monat in der Therapie mit NSAIDs. Das gilt natürlich auch für ältere Tiere mit einer Niereninsuffizienz oder eben generell Tiere mit Niereninsuffizienz oder auch Tiere mit einer Leberproblematik, ganz genauso. Und jetzt noch ein ganz wichtiger Punkt, das haben wir auch in einer Folge schon genannt gehabt, dass man bei dehydrierten Tieren keine NSAIDs gibt. Also erst wenn die wieder rehydriert sind, weil das eben nephrotoxisch wirken kann, also giftig für die Niere. ja, das wären erstmal so, was der Körper damit macht. Wann geben wir die NSAIDs? Also was sind unsere Indikationen? Generell, man nutzt die zur kurzzeitigen Behandlung von akuten Entzündungen und Schmerzen, insbesondere vom Bewegungsapparat. Kann man aber auch palliativ, also oder eben begleitend bei chronischen Erkrankungen vom Bewegungsapparat geben. Und man kann unterscheiden zwischen solchen, die deutlich zentral antipyretisch und analgetisch wirken. und eher weniger antiphlogistisch. Das wären beispielsweise Metamizol, das kennt man ja auch aus der Humanmedizin. Und das hat dann natürlich noch einen positiven Effekt, dass es eine leicht spasmolytische Wirkung auf den Gastrointestinaltrakt hat. Und da gibt es noch ein sehr potentes Mittel, das nennt sich Flunixin. Das wird vor allem beim Pferd eingesetzt, also gerade bei Koliken beispielsweise. Und dann der andere Teil quasi, also die eine deutliche antiphlogistische Komponente haben, also diese Entzündungshemmung, von der wir vorhin gesprochen haben, das ist beispielsweise Meloxicam. Also das sollte jeder Kleintierpraktiker auf jeden Fall schon mal gehört haben. Meloxicam oder auch Carprofen können durch ihre starke analgetische Wirkung auch gut für die Therapie von postoperativen Schmerzen eingesetzt werden. Also das macht man dann am besten auch schon im Vorfeld von der OP, dass sich eben so ein gewisser Wirkstoffspiegel aufgebaut hat. Und Carprofen hat nochmal eine schöne Eigenschaft, weil wir ja die ganze Zeit von Gelenks- und von Bewegungsapparat sprechen, Gelenkserkrankungen und Bewegungsapparat, dass sich das positiv auf die Knorpelheilung auswirkt. Also sehr gut bei degenerativen Gelenkserkrankungen wie Arthrose und sowas. Dann gibt es noch die Wirkstoffgruppe der Coxibe. Das sind, wie Franzi vorhin das ganz kurz gesagt hat, wir haben ja gesagt, sie hat gesagt, ich habe gesagt, wir haben gesagt, COX-1 und COX-2. Und diese Coxibe sind relativ oder beziehungsweise eigentlich sehr stark COX-2-selektiv. Das heißt, deren Angriffspunkt ist hauptsächlich die COX-2. Und ja, da gibt es eben noch eine Besonderheit von diesen Coxiben, dass die Blut-Hirn-Schranke überwinden können, weil die sehr lipophil sind. Das heißt, man kann das auch bei neuropathischen Schmerzen einsetzen. Generell Coxibe sind auch bei akuten und chronischen Erkrankungen. Da gibt es noch ein ganz spezielles Medikament, das fand ich sehr beeindruckend. Das Mavacoxib ist das, das ist für den Hund zugelassen. Und übrigens auch für den Kuba Flamingo habe ich einen Dosierungsvorschlag gefunden.
Ja. Aber auch nur für den einen Flamingo, sonst gar nicht. Ja.
Ja, Kuba-Flamingo, ganz wichtig.
Nur der Kuba-Flamingo.
Genau. Also auf jeden Fall das Mavacoxib ist zum Beispiel für, wenn man weiß, dass es eine lang anhaltende Therapie notwendig, dann gibt man das am ersten Tag und am 14. Tag und dann nur einmal im Monat. Also das ist, fand ich ziemlich abgefahren. Es ist wirklich eine sehr, sehr lange Wirkzeit. Was natürlich auch schwierig ist, wenn man dann an die Nebenwirkungen denkt. Also man sollte sich relativ sicher sein, dass das nicht so viele Nebenwirkungen hat bei diesem Tier, bei dem man das einsetzt. Generell sind NSAIDs natürlich nicht nur bei Hund und Katze im Einsatz, auch bei anderen Haussäugetieren gibt es die und haben auch eine Zulassung. Da kann man natürlich nachgucken. Das wäre jetzt auch echt ein bisschen zu viel, wenn wir da alle nennen würden, bei jedem. Aber es gibt natürlich auch bei den Rindern, bei den Wiederkäuern generell und auch bei Schweinen, bei Pferden, wichtiger Einsatz von unseren NSAIDs. Zum Pferd gibt es auch noch nicht so Fun Fact. Das ist eins der häufigsten nachgewiesenen Dopingmittel beim Pferd tatsächlich, die NSAIDs. Und ob das jetzt nun absichtlich ist, sei mal dahingestellt, aber man muss halt auf jeden Fall darauf achten, wenn man im Turniersport tätig ist und werden ja auch regelmäßig Dopingkontrollen gemacht, dass man eben die Zeiten beachten muss, wann das wieder aus dem Körper ausgeschieden wird und nicht mehr nachweisbar ist. Auch wenn man das vielleicht gar nicht, also wenn man das Pferd jetzt nicht dopen wollte, aber da kennen sich die Menschen, die im Turniersport sind, glaube ich, ganz gut aus. Beim Nutztier sollte man natürlich oder muss man natürlich die entsprechenden Wartezeiten beachten. So, ganz kurz eingesprochen im Nachhinein von mir. Es tut mir übrigens sehr leid, dass da im Hintergrund immer dieses Darth Vader Atmen zu hören ist. Das ist nicht Franzi, das ist Louis, der bei den Temperaturen sehr, sehr leidet im Moment. Und ich habe es leider nicht rauslöschen können irgendwie. Ich bin leider nicht so fit im Bedienen von diesem Programm. Also bitte entschuldigt das laute Atmen im Hintergrund.
wenn wir über Wirkstoffe sprechen, müssen wir natürlich auch die Nebenwirkung erwähnen, weil ohne Nebenwirkung besteht auch die Gefahr, dass es keine Hauptwirkung gibt, nur mal so ganz nebenbei. Wie eben besprochen, Prostaglandine haben ja physiologisch eine wichtige Bedeutung für den Magenschleimhautschutz, bei der Regulation der Nierendurchblutung, als Entzündungsmediator oder auch bei der Entstehung von Schmerz. Die Nebenwirkungen haben eine vergleichsweise geringe Inzidenz und um die Reduktion von Nebenwirkungen zu fördern, sollte man ein geeignetes NSAID und die geeignete Dosierung auswählen. Ganz wichtig bei der Gabe von NSAIDs, das haben wir ja eben schon auch angesprochen, dass NSAIDs oft ähnliche Wirkungsweise zeigen und auch dann an die gleichen Proteine binden, genauso wie auch Glukokortikoide das tun. Also die teilen sich dann quasi den gleichen Angriffspunkt oder den gleichen Bindungspunkt und konkurrieren eben darum. Das heißt für uns, wenn wir eine Kombination aus verschiedenen NSAIDs geben oder sogar anstreben, ein NSAID mit einem Glukokortikoid zu kombinieren, dann erhöht das Risiko, dass Nebenwirkungen auftreten. Das heißt für uns, zwischen der Verabreichung von verschiedenen NSAIDs sollten mindestens 2 bis 3 Tage verstreichen. Und wenn wir NSAIDs mit Glukokortikoiden geben, dann sollte 1 Woche dazwischen liegen. Also das zeigt wirklich, dass man da wirklich aufpassen sollte. Allerdings, wenn keine andere Alternative zur Verfügung steht und wir das geben müssen, weil wir sonst nichts anderes tun können, dann muss der Patient engmaschig überwacht werden. Die in Anführungszeichen klassischen Nebenwirkungen sind zum Beispiel Nebenwirkungen im Gastrointestinaltrakt, aber kann es auch die Niere betreffen oder die Leber. Oder es kann Nebenwirkungen können antithrombotisch sein. Das ist natürlich immer abhängig vom Wirkstoff und von der Spezies. Allerdings kann man auch sagen, dass das Risiko bei Hund und Katze höher ist, dass Nebenwirkungen auftreten, als beim Mensch. Das liegt zum Teil daran, dass wir erhöhte gastrointestinale Absorption haben und damit der Plasmaspiegel bei Hund und Katze erhöht oder höher liegt als beim Mensch. Die antithrombotischen Nebenwirkungen rühren daher, dass die NSAIDs die COX-1 hemmen in den Thrombozyten. Dadurch kommt es zur Hemmung der Bildung von prothrombotischen Mediatoren. Ganz einfach ausgedrückt, die Blutgerinnung wird herabgesetzt. Das kennen wir auch aus der Humanmedizin zum Beispiel, wenn Acetylsalicylsäure eingesetzt wird zur Thromboseprophylaxe. Wie gesagt, in der Humanmedizin, nicht in der Tiermedizin. Die gastrointestinalen Symptome kommen daher, dass die COX-1 gehemmt wird und dadurch eben die Schleimhautbarriere gestört wird. Es kann da eben zu gastrointestinalen Blutungen kommen, zu Ulzera, zu Perforation und entsprechend klinische Begleitsymptome können auftreten, aber auch lokale Mukosaschäden durch die Anreicherung von NSAIDs in den gastrointestinalen Epithelzellen ist auch möglich. Die Nebenwirkungen an der Niere kommen vor allen Dingen daher, dass die COX-1 gehemmt wird. Die COX-1, wir merken, da ist so ein bisschen die Krux an der Sache. Da treten vor allen Dingen die Nebenwirkungen auf bei vorgeschädigten Nieren und es kann zu einer geringeren Nierenperfusion kommen. Das heißt, die Durchblutung ist vermindert. Hier besteht dann das Risiko einer Papillennekrose und es können schwere Schäden auftreten bei dehydrierten oder hypotensiven Patienten. Hypotensiv bedeutet einfach niedriger Blutdruck oder bei Patienten, die im Schock sind. Insbesondere beim Hund ist da der Wirkstoff ein Problem, das Naproxen, und bei der Katze das Meloxicam.
Ich glaube, Naproxen hat gar keine Zulassung für einen Hund. Also da geht es zum Beispiel, man muss ja auch immer dran denken, da kommen wir auch ja nachher noch dazu, dass es ja manche Tierbesitzer gibt, die meinen, sie müssten Medikamente, die eigentlich für den Mensch zugelassen sind, ihrem Hund oder ihrer Katze geben, weil sie es nicht wissen, dass das giftig ist. Genau. Da muss man ja auch immer noch dran denken.
Da kommen wir aber gleich noch zu.
Ja.
Zentralnervöse Nebenwirkungen können zum Beispiel sein Lethargie, Tremor, Anfälle oder auch Koma. Das passiert entweder bei sehr hohen Dosen, es kann aber auch zufällig passieren und da hat man dann eh keinen Einfluss drauf. Die Wirkstoffgruppe der COX-7, das haben wir eben ja auch schon angesprochen, sind hochselektive COX-2-Inhibitoren. Und das wünschen wir uns ja eigentlich, dass wir nur die COX-2 hemmen, beziehungsweise großteils die COX-2, weil so wie es gerade gehört haben bei den ganzen Nebenwirkungen, ist das Hauptproblem eben die COX-1 und dadurch, dass die COX-2 bei den COX-7 gehemmt wird, erhoffen wir uns halt, dass die Nebenwirkungen abnehmen. Allerdings waren halt schon Präparate in der Humanmedizin zugelassen, aber die wurden jetzt teilweise wegen schwerer kardiovaskulärer Nebenwirkungen, also zum Beispiel Herzinfarkt oder Schlaganfälle, wieder vom Markt genommen.
Ja, und generell haben wir auch gesagt, so COX-2 wird ja hauptsächlich auch im entzündeten Gewebe exprimiert. Also das ist ja eigentlich das, was wir wollen.
Genau.
Jetzt gibt es noch eine Alternative. Ich habe da tatsächlich ein bisschen Erfahrung mit sammeln können, weil mein Hund ja auch dauernd irgendwie irgendwas hat. Und der hat einen Wirkstoff bekommen, das nennt sich Grapiprant. Ich möchte aber noch so ein R mit reinbasteln, das gehört aber nicht rein. Ja, und das ist zugelassen für die Behandlung der Kaninosteoarthritis. Und das Besondere an diesem Medikament ist, das ist also quasi NSAID ähnlich. Das hat aber ein anderes Angriffsziel. Also das greift quasi ganz am Ende von dieser Arachidonsäurekaskade, das, was Franzi vorhin erklärt hat, ein. Das geht an den Prostaglandin-E2-Rezeptor, der heißt auch EP4-Rezeptor. Also das ist einer von diesen Rezeptoren. Und der hat eben eine sehr wichtige Funktion, da vor allem bei bei rheumatischen, osteoarthritischen oder auch eben anderen entzündlichen Veränderungen exprimiert wird. Und da greift das an. Und das bedeutet, es gibt quasi nach wie vor diese Prostaglandine, die können ihren Job tun und eben ihre physiologischen Funktionen nachgehen. Es wird also nur dieser Rezeptor da geblockt. Und dadurch erhoffen wir uns weniger Nebenwirkungen und das ist auch wirklich so. Also es gibt Studien dazu und es gibt, wie gesagt, auch eine Zulassung für den Hund, dass die eben viel weniger gastrointestinale Funktionsstörungen haben dadurch. Und ja, dieser Rezeptor ist auch im Gastrointestinaltrakt vorhanden, aber durch die Studien haben sie eben nichts rausfinden können, dass es einen negativen Effekt gibt. Bei Hunden, die das bekommen haben, hat man schon ein bisschen weicheren Kot und auch sehr selten Erbrechen gesehen. Aber wenn man das jetzt mal vergleicht mit anderen Nebenwirkungen von den NSAIDs, ist das ja sehr gering. Also es ist eigentlich ganz tolles Medikament. Dann habe ich vorhin ja schon ganz kurz eingeworfen, die Toxizität. Wir haben verschiedene Medikamente in der Humanmedizin, die auch jeder schon mal gehört hat. Und wir nennen jetzt mal keine Namen quasi, also nicht
Keine
die
Präparaten.
Handelsnamen, genau, also nur die Wirkstoffe, aber das steht ja auch immer unten drauf, wenn es jemanden interessiert oder der nicht weiß, was damit gemeint ist, der kann das ja auch mal kurz ergoogeln.
Oder wenn ihr gerade Pharma lernt, lohnt sich auch mal in den Medikamentenschrank der Eltern zu gucken, einfach mal so
Genau.
durchzuwühlen und zu schauen, was man so zu Hause hat.
Weil, also ich würde mal sagen, die meisten haben mindestens eins davon zu Hause. Und zwar sprechen wir da jetzt primär mal über Paracetamol. Das hat im Tierbereich nur eine Zulassung beim Schwein oder hat auf jeden Fall eine Zulassung beim Schwein, aber ist für Hund und Katze, vor allem für die Katze, sehr, sehr giftig. Dann Ibuprofen, Naproxen, genau, da haben wir gerade drüber gesprochen. Diclofenac und ASS, also Acetylsalicylsäure. Und als allererstes, weil das auch mit das Interessanteste ist, spreche ich jetzt mal von Paracetamol. Und da kommt diese Glucuronidierungsschwäche wieder, von der ich vorhin gesprochen habe, dass er eben vor allem bei Katzen bekannt ist. Und wir haben generell, wenn die Paracetamol bekommen, entstehen ja vor allem in der Leber toxische Metaboliten, also toxische Stoffwechselprodukte. Und die werden durch Glutathion inaktiviert. Und das Problem ist, dass Glutathion ist natürlich nicht unendlich viel vorhanden im Körper. Und da sind dann eben irgendwann die zellulären Reserven erschöpft. Und dann kommt es zum Zelltod. Und bei Hunden beispielsweise kommen dann eben Symptome, wie beispielsweise Brechen. Das ist aber schon relativ schnell, wenn die eben Paracetamol gefressen haben. Innerhalb von 36 Stunden haben wir dann hepatotoxische Symptome, also was ich ja gerade schon gesagt habe, Erbrechen, dass ihnen einfach übel ist, dass sie nicht mehr fressen, abdominale Schmerzen, sie haben generell ein reduziertes Allgemeinbefinden und das ist eben das Interessante mit dem Glutathion. Wir haben eine Bildung von Methemoglobin, also quasi dem Hämoglobin, das kein Sauerstoff mehr abgeben kann. Und ja, dadurch kommt es natürlich dann auch zu Zyanosen, also Blaufärbung der Schleimhäute, die Kurzatmigkeit und so weiter und so fort. Also alles, was mit einer Methemoglobinvergiftung einhergeht. Und bei Katzen ist das eben noch viel schlimmer, weil die eben diese Umwandlung von den Stoffen von diese Glucuronidierung nicht können. Das heißt, es geht noch viel, viel schneller. Noch viel, viel schneller haben die eine Methemoglobinbildung und ja, dann kommt es da auch noch zu einer extravasalen Hämolyse, damit dann auch zu einer Anämie und ja, allgemein ist das, also Paracetamol ist wirklich so das Letzte, was man einem Tier verabreichen sollte, also einem Kleintier vor allem. Ja.
Natürlich ist nicht nur Paracetamol gefährlich für unsere Tiere, sondern auch ASS, also es ist Acetylsalicylsäure, das habe ich ja eben schon mehrfach erwähnt, das ist zum Beispiel irreversibler Hemmer von Cox ist. Und das löst das Aspirin-Asthma aus. Also Acetylsalicylsäure ist das Präparat Aspirin, wir machen hier keine Werbung, das ist nur halt, wie gesagt, ziemlich bekannt. Das stimuliert das Atemzentrum und das führt dann zu einer Hyperventilation, also die Tiere atmen dann mehr und dadurch dann zu einer respiratorischen Alkalose. Alkalose bedeutet, dass der Körper Säure verliert und das mit dem Vorwort respiratorisch heißt eben übers Atmen. Und das ist CO2. CO2 ist nämlich eine Säure und die wird dann eben über die Atemluft abgegeben und bei vermehrtem Atmen kann es eben zu einer respiratorischen Alkalose kommen. Dann werden dadurch noch bestimmte Leukotriene stimuliert, vor allen Dingen bei chronischen Atemwegserkrankungen und es kommt eben zum Asthma. Es kann auch zu gastrointestinalen und ZNS-Symptomen kommen. Also wir merken, Aspirin bzw. Acetylsalicylsäure ist auch nichts für unsere Haussäugetiere. Nochmal kurz zur Differenzierung. Natürlich wird Acetylsalicylsäure in der Tiermedizin eingesetzt, aber in anderen Dosierungen und mit einer anderen Indikation als in der Humanmedizin. Deshalb passt auf, dass eure Tiere zu Hause nicht eure Tabletten fressen. Diclofenac kennt man auch. Das haben viele zu Hause als Schmerzgel in der Gegend rumliegen. Gibt es aber auch in Tablettenform in der Humanmedizin. Und das führt auch zu gastrointestinalen Symptomen, kann sogar auch letal wirken. Bei der Katze gibt es dazu keine Daten, aber ich würde es auch bei der Katze nicht anwenden. Tatsächlich. Nee. Wie eben schon angesprochen, Ibuprofen, das hat bestimmt jeder zu Hause. Wenn nicht Acetylsalicylsäure, dann Ibuprofen, weil der nächste Kopfschmerz kommt bestimmt. Und das kann... Und das kann bei unseren Haussäugetieren, wenn sie das fressen, und da wollen viele Besitzer eigentlich gar nichts Böses ihrem Tier antun, das Tier hat vielleicht Schmerzen und denken sich, ja, was mir nicht schadet, kann dem Tier auch nicht schaden. Doch, eben schon, wie eben auch schon bei Paracetamol, Ibuprofen ist auch nicht ungefährlich für unsere Haussäugetiere und sollte denen auch nicht gegeben werden. Das kann nämlich gastrointestinale Symptome hervorrufen, es kann die Niere schädigen und das ZNS und kann auch im schlimmsten Fall das Tier töten. Also Ibuprofen ist auch ein No-Go. Und um das nochmal eindrücklich zu erwähnen, Paracetamol kann auch Leberschäden hervorrufen, bildet Methemoglobin und kann zu akutem Leberversagen führen und das Tier auch leider töten. So, das war sie, unsere 8. Folge. Und wir hoffen, dass euch unser kleiner Exkurs in die Pharmakologie gefallen hat. War mal was anderes als Krankheitsbilder oder Blutbilder zu besprechen. Und ihr könnt uns ja auf Instagram schreiben oder auf Facebook oder per E-Mail, wenn euch das gefallen hat, wenn ihr Themenwünsche habt. Wir sind immer sehr dankbar, wenn wir da ein bisschen Input bekommen. Nicht, dass wir keine Themen hätten, aber wir wollen euch ja auch, sag ich mal, einen Gefallen tun.
Ein bisschen unter die Arme greifen.
Wenn wir Themen besprechen. Und genau. Ja, die ganze Diagnostik ist ja alles schön und gut und das muss man als Tierarzt ja auch wissen. Aber die Medikamente sind ja doch ziemlich entscheidend und zu wissen, wie sie wirken, ist wirklich auch sehr wichtig. Und deswegen haben wir uns gedacht, geht's heute mal ein bisschen um Medikamente.
Genau.
Und vor allen Dingen um das Thema, was in der Kleintiermedizin oder generell in der Tiermedizin auch echt ein sehr großes Thema ist.
Ja, definitiv. Wir machen sicherlich auch mal noch eine Folge über eben nicht die nicht-steroidalen, sondern die Opioide. Genau. Allerdings ist das natürlich ein sehr ausuferndes Thema. So, mein Hund freut sich im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob man ihn hört, aber ja, ich freue mich jetzt auch auf Feierabendbierchen.
Ja.
Gut, dann bis nächste...
Denk an die Ibuprofen dann morgen.
Genau, ne? Ja, die Ibuprofen. Aber nicht für Louis, sondern für mich.
Ja, für dich. Ja, ich hoffe auch, dass der Hund kein Bier kriegt.
Nee, das auch nicht. Gut, ja. Dann bis in 1 oder 2 Wochen.
Bis dann. Ciao.